Das beste Rollenspiel des Jahres, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Pathfinder 2, Wrath of the Righteous, ja, ist übrigens ein Zungenbrecher, ich habe gerade das dritte Mal hier neu angesetzt, zwei andere Aufnahmen sind schon in die Tonne gewandert, aber Pathfinder, Wrath of the Righteous, also da habe ich echt Probleme damit, ich will immer War of the Righteous
sagen.
Nenn
es doch einfach der Zorn der Rechtschaffenden.
Ja, der Zorn der Rechtschaffenden, aber so heißt es halt nicht, es heißt ja eigentlich auch nicht Pathfinder 2, weil es tatsächlich nicht eine unmittelbare Fortsetzung von Pathfinder 1 ist, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Ich bin ganz froh, dass ich es zumindest einmal über die Lippen gebracht habe. Keine Ahnung, warum das bei mir so ein Zungenbrecher ist. Auf jeden Fall kommt das mit unfassbar vielen Vorschusslorbeeren, ist jetzt Anfang September erschienen, ist ein riesen dicker Oldschool-Rollenspiel, Klotz wie damals Baldur's Gate 2. Die Rede ist von 80 bis 100 Stunden Spielzeit, etliche Quests, sonst wie viele Gebiete, tausende von Monster, viele Partymitglieder. Wer früher Rollenspiele gespielt hat, so um die 2000er rum, eben die alten Baldur's Gates, die ganz frühen Fallout, also Fallout 1 und 2, Arcanum und wie sie nicht noch alle hießen, die damals erschienen sind, der könnte, Fragezeichen, ein Fest mit diesem Wrath of the Righteous, ich werde es ab jetzt Pathfinder 2 nennen, auch wenn es nicht so heißt, einfach nur für Sie und insbesondere für mich, meine Damen und Herren. Und ihr hört das ja schon, mit angetreten ist der Sebastian Stange, der unbedingt wissen will, ja, ob das jetzt was taugt oder nicht.
Ja, ja, gewiss, gewiss. Mir ist ja dieses Pathfinder durchaus bekannt. Ich recherchiere auch regelmäßige Release-Termine und grobe Spieleinformationen. Ich weiß also, es gab dieses Pathfinder Kingmaker, glaube ich, hieß es. Den ersten Teil ebenfalls von Owlcat Games. Das hast du damals auch gespielt und hast deine Meinung dazu kundgetan. Sehr oldschool, sehr beliebt in einer Nische und eben auch basierend auf trockenen, umfangreichen Pen and Paper Regelwerken und deswegen etwas, was mich abschreckt. Und ich denke auch Teil 2 hat einen erfrischend trockenen Unterbau voller Würfel und Werte.
Ja, W20, AC-Werte, alles das, was man früher insbesondere aus den Dungeons and Dragons Rollenspielen kennt. Und das hier kommt jetzt im Gegensatz zu Pathfinder 1, also Kingmaker, das hat übrigens einen Namen, den man echt viel besser aussprechen kann, meine sehr verehrten Entwickler da draußen. Aber im Gegensatz zu Pathfinder Kingmaker kommt jetzt eben dieser zweite Teil durchaus auch mit einer wesentlich besseren Kritik zu Release, die ganzen Tests heraus. Pathfinder 1 hatte insbesondere im Release-Zustand vielfach mit Bugs zu kämpfen und war noch nicht so ganz fertig, auch noch nicht so ganz zu Ende entwickelt und offensichtlich auch halt das erste Spiel der Entwickler eben in diesem Universum. Das hier ist, das kann man jetzt schon sagen, deutlich gepolischter, finde ich, ist nicht ganz problemfrei. Ich habe es jetzt 10 bis 12 Stunden gespielt, damit eben direkt mal so eine Ersteinschätzung raus kann, insbesondere weil das eben so enorm gut dort draußen rezipiert wurde, also teilweise 90er-Wertungen, hohe 80er-Wertungen gezückt wurden. Und ich glaube, ich habe sowieso mir vorgenommen, mit Dom im Laufe des Monats, vielleicht noch bis in den nächsten Monat rein, das Ding ist ein Riesenbrocken, das so weit zu spielen, dass wir vielleicht auch einen Sonntagscast, also direkt in die Analyse reingehen können. Deswegen ist das jetzt wirklich eine klassische Viertelstunde, wie sie mal geplant war, kurze, knackige Ersteinschätzung, für wen ist das was und für wen ist das nix. Und die große Analyse, die kommt dann sehr wahrscheinlich oder hoffentlich in entweder einer Wertschätzung oder einem Sonntagscast. Und ja, weil wir eben quasi Journalismus für Sie dort draußen machen, haben Sebastian und ich auch noch brandheiß unsere Ersteinschätzung zu Deathloop als kleinen Bonus mitgebracht, dem neuen Zeitreise- oder Zeitschleifen-Shooter von den Arcane Studios, die Dishonored gemacht haben. Da werden wir am Ende noch ein paar Takte dazu sagen, weil wir es nicht ganz schaffen, für diesen Sonntag einen Sonntagscast zu haben. Aber da wollen wir Ihnen auch noch sagen, für wen ist das was und für wen ist das nix. Jetzt aber Pathfinder Kingmaker. Sebastian, ganz kurz, was weißt du davon?
Wrath of the Righteous, bitteschön. Nicht Kingmaker. Kingmaker hatten wir hier. Was ich davon weiß, ist neue Story, epischer Umfang, die Entwickler versprechen ein bisschen mehr Drama und ein bisschen höhere Stakes, wie man so oft sagt, und ansonsten erwarte ich, dass es eigentlich ein sehr ähnliches Spiel ist von seinen Strukturen und Mechaniken her wie das vorherige. Und ich hatte mir auch noch aufgeschrieben, damals, als ich das mal im Magazin in den Release-Termin nannte, dass es jetzt die Wahl gibt zwischen rundenbasiert und jederzeit pausierbarem Echtzeitkampfsystem. Das ist alles, was ich da damals auf meinem Zettel hatte.
Okay, dann, aber das reicht ja schon mal, glaube ich, genau für diese Ersteinschätzung, die wir an dieser Stelle vorhaben. Ich habe schon erwähnt, Pathfinder Wrath of the Righteous. Kann man sich vorstellen, wie eine gewissermaßen Neuinterpretation zum Beispiel von so einem Baldur's Gate 2 oder von einem Arcanum. Ich habe die Spiele von damals schon genannt, also sie werden ja auch gerne als die Infinity Engine Spiele, das war damals die Engine, die BioWare benutzt hat, bezeichnet. Also diese Rollenspiele mit einer großen Heldengruppe von in der Regel 6 Leuten, die aus der isometrischen Perspektive gespielt werden. Also so schräg von oben guckt man drauf, nicht irgend so eine moderne Ego-Perspektive oder sonst irgendetwas, die sehr taktische Kämpfe haben, die damals zumindest mit einer pausierbaren Echtzeit abgelaufen sind. Jetzt gibt es, wie du schon gesagt hast, eben bei diesem zweiten Teil ein optionales Rundenkampfsystem, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Aber man kann sich das schon vorstellen, wenn man damals eines dieser Rollenspiele gespielt hat und gerne gespielt hat, dann findet man sich hier auch sehr, sehr schnell zurecht. Denn im Gegensatz zu manchen anderen von diesen Spielen dieser Bauart, von den moderneren Vertretern, findet man sich in diesem Pathfinder-Universum, das ist ja eine Pen-and-Paper-Vorlage, die sich sehr, sehr nah an Dungeons and Dragons wiederum orientiert, findet man sich als jemand, der damals das schon gespielt hat oder vielleicht mal Kontakte mit Dungeons and Dragons, dem Pen-and-Paper-Rollenspiel hat, findet man sich hier zum Beispiel viel schneller zurecht als in einem Pillars of Eternity 1, wo sich damals der Entwickler ja eine sehr, sehr eigenes System ausgedacht hat und wo manchmal Werte nicht ganz das gemacht haben, was man so als alter Dungeons and Dragons-Veteran damit erwartet hat. Also hier steckt man relativ schnell drin. Das ist einer der großen Vorteile auch dieser Vorlage, wenn man eben diese alten Spiele kennt. Und es funktioniert im Kern, auf ein paar Besonderheiten werden wir noch schnell eingehen, aber im Kern funktioniert es genauso wie damals. Und wer Spaß an den Spielen damals hatte, auch insbesondere auf der ganzen mechanischen / Gameplay-Ebene, nämlich viele Quests zu haben, viel zu entdecken, viele Kämpfe zu haben, viele Gruppenmitglieder, an denen man feilen kann, die man vielleicht ein bisschen min-maxen kann, bei denen man wiederum Gefährtenquests abschließen kann. Wer an all diesem grundlegenden Spielprinzip Spaß hat, bei dem bin ich mir schon nach 10-12 Stunden sehr, sehr sicher, der bekommt mit Pathfinder 2 genau das, was er haben will. Also das ist auf einer spielerischen / mechanischen Seite ist es ein verdammt gut gemachtes Oldschool-Spiel. Jetzt schon ist mein Quest-Journal ist berstet quasi aus allen Nähten mit Sachen, die ich machen kann. Ich habe schon die ersten Gefährten-Quests, die am Laufen sind, wo ich mehr über die Partymitglieder erfahre, die sich mir anschließen. Die Kämpfe, insbesondere die pausierbaren Echtzeitkämpfe, die nicht so ganz meins sind. Ich bin ja bekanntermaßen eher der Rundenkampf-Fan, aber die pausierbaren Echtzeitkämpfe funktionieren gut. Mit dem kleinen Kaviat, dass die KI nicht die allerschlauste ist. Man kann die ausschalten, dann muss man allerdings bei 6 Partymitgliedern sehr, sehr häufig pausieren und sehr, sehr viel micromanagen. Wer das aber machen will, der bekommt hier ein ziemliches Fest in der Hinsicht und die KI ist gut genug, auch wenn sie teilweise so ein paar Dinge macht, wie irgendwie in die falsche Richtung laufen oder so, dass man das sehr gut auch in diesem pausierbaren Echtzeit spielen kann. Die Runden Kämpfe finde ich extrem mittelmäßig, gerade wenn man sie mit Rollenspielen vergleicht, wie jetzt in einem Wasteland 3, das ja sehr, sehr viel Wert auf gute Rundenkämpfe legt, dass da auch ein bisschen sich an sowas wie XCOM oder so anlehnt. Das hier ist wesentlich rudimentärer, auch wesentlich weniger dynamisch und auch teilweise, man kann die Animationen in den Optionen beschleunigen, aber auch teilweise ein bisschen langwierig. Ich benutze so eine Mischung aus beidem gerade, nämlich für das normale Kropfzeug. Das wird halt einfach in Echtzeit platt gehauen und sobald es zu Bosskämpfen kommt oder zu schwierigeren Gegnern, wechsle ich dann meistens in das Rundensystem. Aber man kann nicht wirklich sagen, dass das ein besonders tolles Rundensystem ist. Es ist ein funktionales Rundensystem. Aber wer jetzt genauso wie ich sehr auf sehr taktische, sehr umfangreiche Rundenkämpfe, wie man sie zum Beispiel auch aus Divinity 2 kennen würde. Wem das total wichtig ist, der bekommt hier kein so gutes Rundenkampfsystem. Das muss man an der Stelle dazu sagen. Das wird mir auch teilweise in der Öffentlichkeit ein bisschen zu sehr gelobt. Das ist nicht schlecht, aber ist auch nicht gut. Das ist funktional.
Wie sieht's denn mit dem Spiel Tempo aus? Ich habe das Gefühl, dass die Pathfinder-Spiele jetzt mit dem zweiten auch eine Franchise sind, eine Marke, wo man sich echt Zeit mitnehmen sollte. Ich habe mal in den Wintermonaten, da war mir echt langweilig, habe ich mal bei Twitch jemanden mehrere Stunden lang zugeschaut, wie er Pathfinder spielt und dachte mir, naja, sieht ja ganz nett aus, die Geschichte, die in dieser Quest gerade mit dem Stag Lord, da ging es um irgendeinen bösen Mensch mit Hirschgeweih erzählt wird, ist ja auch spannend. Dann schaue ich mir das so einfach an, bis diese Story beendet ist oder zumindest bis zum nächsten Level Up. Und der Level Up kam nicht. Es dauerte alles unendlich lange. Jeder Konflikt, jede Auseinandersetzung wurde dann einfach.
Ist das halt in den Spielen?
Das kann ich nicht. War das früher schon so? Ich habe ja früher diese Spiele nie gespielt. Also ich bin da nicht erfahren.
Es gibt einen Grund, warum die mal mindestens 80 Stunden lang sind, wenn man wahrscheinlich auch nicht mal alles completionist-mäßig machen will, sondern halt einfach nur die meisten Sachen gemacht haben will. Das hat schon, ich will gar nicht sagen, dass es ein besonders langsames Tempo hat. Story, da werden wir gleich dazu kommen, die kommt relativ schnell auch und solide zumindest in Fahrt. Also da lässt es sich sogar, oder lässt es sich nicht so viel Zeit wie der Vorgänger. Der Vorgänger hat wirklich ein bisschen gletscherartig auch von der Geschichte her angefangen. Das hier kommt schneller in die Pötte und etabliert schneller seine Bösewichte und worum das hier eigentlich alles geht. Das macht es durchaus besser. Aber das ist immer noch ein im positiven Sinne langwieriges Spiel. Also das kann durchaus sein, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt mal diese Quest und dann gibt es wieder so eine Oberwelt-Landkarte, wo man dann seine Truppe drüber bewegt, wo es zu Zufallsbegegnungen und Kämpfen kommen kann. Und ich gehe jetzt mal darüber, weil da gibt's ja Quest XY und die mache ich jetzt noch. Und ehe man sich's versieht, hat man in der Zwischenzeit 10 neue Quests aufgesammelt, ist noch nicht dazu gekommen, die andere zu machen. Aber das ist gerade das, was ich bei solchen Spielen schätze. Also das ist jetzt insbesondere für den beginnenden Herbst, ja, für lange Herbstabende, wenn es draußen verregnet ist, ist das die perfekte Sorte Spiel für mich. Also gerade auch, weil man da so spielerisch so richtig schön reinsinken kann. Man muss allerdings, und das muss man hier halt auch dazu wissen, schon eine gewisse Affinität mitbringen, zumindest ein paar Grundlagen eines Regelwerks zu erlernen. Sonst passiert da halt einfach viel buntes Zeug auf dem Bildschirm, das man nicht so wirklich versteht. Wobei, auch da muss ich sagen, ich habe vielfach gelesen, das sei bockschwer. Ich spiele es auf normal und es hat unfassbar viele und sehr, sehr lobenswerte Schwierigkeitsgrad-Einstellungen. Das heißt, du kannst dir einen Schwierigkeitsgrad aussuchen und da gibt es sehr viele verschiedene. Aber du kannst auch noch dezidiert an Einzelpunkten sagen, willst du das einschalten, willst du das ausschalten? Also Sachen wie Ironman-Modus ist klar, aber halt auch so Sachen, wenn du rastest, wird dann zum Beispiel automatisch jede Zustandsveränderung, also wenn du einen blinden Charakter hast oder einen Kranken, wird das zum Beispiel automatisch mitgeheilt, weil du sagst, ich habe gar keine Lust, die ganze Zeit noch diese spezifischen Heiltränke oder so mitzuschleppen. All das kannst du sehr, sehr genau einstellen, das ist super. Und bislang finde ich das auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, die ersten 12 Stunden, eher zu einfach.
Okay. Wenn ich jetzt ein bisschen so mir denke, dass das Spiel so ähnlich wie Kingmaker ist von seinen Mechaniken, inwiefern belohnst dich denn, wenn dann Level-Ups deiner Party eher rar gesät sind? Und ich habe auch eine Erinnerung, dass das Spiel dich nicht gerade, der Vorgänger, dich nicht gerade mit Loot zugeschissen hat. Womit belohnt und womit motiviert es dich denn zum Weiterspielen?
Ach doch, du hast relativ schnell, hast du eine volle Gruppe erstmal am Start mit sehr vielen verschiedenen auch Klassen und Persönlichkeiten, die dann aufeinandertreffen. Das Loot mittlerweile oder bislang zumindest ist immer, taucht mal ständig auch irgendwas Neues auf. Du hast immer mal jemanden, der vielleicht wieder einen Level-Up besitzt. Und insbesondere, je nachdem, welche Klasse du zum Beispiel halt auch spielst, hast du halt auch diverse Gameplay-Karotten vor der Nase. Das ist dann halt sowas, wo ich sage, da muss man sich halt ein bisschen näher beschäftigen. Ich habe im letzten Sonntagscast, wo es so ein bisschen um Charaktereditoren geht, habe ich fälschlicherweise, weil ich den NPC übersehen habe, wie ich dann festgestellt habe, weil mich jemand Gott sei Dank darauf hingewiesen hat. Es gibt einen NPC, mit dem kannst du deinen Charakter, den du dir am Anfang erschaffst, deinen Spielercharakter, gibt dann einen NPC in dem ersten größeren Hub, der am Anfang, glaube ich, sogar zweimal dir umsonst erlaubt, also brauchst keine Spielwährung und sonst nichts dafür, später musst du dann halt ein paar Goldstücke dafür ausgeben, deinen Charakter nochmal komplett neu zu erschaffen auf der Stufe, wo du gerade warst. Und ich habe ja mit einem Schurken, also mit einem Rogue angefangen, wie das so meins ist, und der war mir relativ schnell relativ langweilig. Das ist eine vergleichsweise einfache Klasse, also die eher einsteigerfreundlich ist. Und ich habe dann switched auf einen Cavalier, also eine Klasse, die ist jetzt neu, die gab es im Vorgänger noch nicht, die reiten kann und dann solche Charged Attacks machen kann, also so richtig wie so ein Kavallerist angepäst kommt. Und wenn man den entsprechend baut, es gibt zig verschiedene, auch bei der Charaktererstellung, zig verschiedene Unterklassen dann jeweils der Klassen. Also damit muss man rechnen, da ist echt extrem viel Zeug, was man auch lesen muss und was man verstehen muss. Und ich habe jetzt einen genommen, der heißt Beast Lord. Das heißt, ich kann mir am Anfang des Spiels aussuchen, auf welchem Tier ich irgendwann mal reiten möchte. Und da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen. Aber dann kommen so, und das Spiel erklärt das nicht wahnsinnig gut, deswegen sage ich, da muss man tief in die Materie einsteigen. Aber wenn man das tut, wird man belohnt. Weil, dann ist es so, die Rasse, die ich gewählt habe, also ich hätte auch einen Halbling zum Beispiel für meinen Spielercharakter nehmen können, aber die Rasse, die ich jetzt gewählt habe, ist eine große Rasse, also nicht so Winzlinge wie die Halblinge eben, weswegen ich auch ein großes Tier brauche, weil sonst ist das Tier zu klein zum Reiten. Und die Tiere haben halt verschiedene Größen. Also wenn ich am Anfang ein Pferd genommen hätte, hätte ich jetzt direkt drauf reiten können. Ich wollte aber auf einem Wolf reiten. Und der Wolf bekommt erst ab Stufe 7, wird der groß genug, dass ich als große Rasse auf dem reiten kann. Das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, kurz davor, mich auf Stufe 7 zu spielen, dass ich endlich auf meinem Wolf reiten kann. Und das sind halt solche Dinge, die hast du schon, wenn du dich, also insbesondere solche Sachen, was ich auch sehr, sehr belohnend finde, die hast du halt insbesondere auch dann, wenn du dich halt wirklich ein bisschen genauer mit der Mechanik auseinandersetzt. Also eine gewisse Affinität muss man da mitbringen. Und ich glaube, wir müssen da auch gar nicht zu sehr ins Detail reingehen, weil entweder sitzen Leute da wie du jetzt und sagen, aber das klingt ganz, ganz grässlich und dann ist Pathfinder 2 nichts für die, oder es sitzen Leute da wie ich und sagen, oh, das klingt super. Und dann im Rahmen der Viertelstunde kann ich sagen, wenn das ist, was ihr sucht dort draußen, dann kriegt ihr hier, glaube ich, also das wäre jetzt halt einfach so meine Extrapolation aus den bislang gespielten 10 bis 12 Stunden. Das wirkt nicht wie das Spiel, das hinten raus in der Hinsicht noch irgendwie schlecht wird. Im Gegenteil, das wirkt wie das Spiel, wo man genau das bekommt, wenn man das will.
Okay. Du hast vorhin schon ein bisschen die Story angesprochen, mhm, und vielleicht kannst du dazu einfach ein paar Sätze sagen, in welche Sorte Fantasy-Szenario und Heldenreise man denn da reingeschickt wird und ob das Potenzial hat, irgendwie cool zu werden.
Ja, die Story wäre jetzt so der Teil, der auch im ersten Teil nicht so riesig berauschend war. Weißt du, das ist kein Baldur's Gate 2 in der Hinsicht. Das ist kein Arcanum in der Hinsicht oder ein Fallout 2 in der Hinsicht. Und das muss man wissen. Also, wenn man wirklich diese Sorte Spiel sucht, die einem auf der erzählerischen Ebene auch so viel gibt wie die genannten Dinge jetzt, dann ist das eher eines, das man links liegen lassen kann. Also wenn das wirklich das ist, wonach man sucht, nach irgendwie 80 Stunden total epischer, geil geschriebener Geschichte, weil was man bekommt, sind 80 Stunden mittelmäßige Geschichte, würde ich tippen, weil ich habe bislang 12 Stunden mittelmäßig geschriebene Geschichte bekommen. Und das ist nicht schlecht, um Gottes Willen, aber wenn das ein Roman wäre, würde ich den nicht 800 Seiten lang lesen. Also das muss man an der Stelle so ein bisschen dazu sagen, so ein bisschen da wieder unsere Spielekrücken-Diskussion, die wir halt schon seit längerer Zeit haben. Aber es gibt durchaus deutlich besser geschriebene Spiele dort draußen. Also Anno Disco Elysium oder sowas, das spielt in einer völlig eigenen Galaxis. Es ist nicht schlecht geschrieben, aber es ist auch nicht gut. Als Roman würde ich sagen, das ist mir zu mittelmäßig, um das so lange Zeit zu lesen. Als Spiel finde ich es auch nicht schlecht genug, um nicht weiterzuspielen. So mies ist es nicht. Aber die gesamte Geschichte ist halt auf einem eher okayen Niveau und geht bislang zumindest nicht drüber. Die ganze Prämisse ist folgendes, es ist auch kein direkter Nachfolger, also man kann das super spielen, ohne den ersten Teil gespielt zu haben. Man kommt am Anfang mit dem Charakter, den man sich erschafft, kommt man in eine, ich gehe jetzt nicht zu tief in das Lore rein, damit die Geschichte und die Viertelstunde auch nicht zu lang wird. Man kommt in so eine Art Grenzstadt, also es gibt ein Gebiet in dieser Pathfinder-Welt, wo es sowas wie die Weltwunde gibt. Das ist so irgendwie eine Art, wie man sich es halt auch vorstellen kann, wurde früher mal erschaffen. Man erfährt dann auch im Laufe des Spiels die ganze Hintergrundgeschichte dazu. Auf jeden Fall ist das so eine Art Wunde, ein Loch in der Welt, das in die Welt der Dämonen führt und wo die ganze Zeit die Dämonen rauskommen. Und dann gibt es die Kreuzzügler, die Crusader, die so ein bisschen eben an die tatsächlichen mittelalterlichen Kreuzzüge auch erinnern, die es in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, die sich halt sozusagen auf die Fahnen geschrieben haben, immer wieder in Kreuzzügen dagegen vorzugehen und die Dämonen zurückzudrängen und irgendwie einen Weg zu finden, vielleicht sogar diese Weltwunde wieder zu schließen. In dieser Stadt, in einer dieser Grenzstädte sozusagen, an dieser Bollwerke gegen die dämonischen Horden dort draußen, dort tauchen wir am Anfang auf, wissen nicht so ganz, wo wir herkommen. Typischer Plot halt. Es geht nicht so wirklich um Gedächtnisverlust. Dem Plot ist das erstmal dann relativ schnell wieder egal. Das ist so ein, ey, wir haben den da draußen, sagen irgendwelche Soldaten, den haben wir vor der Mauer gefunden. Und dann wird man sozusagen reingebracht und wird ein bisschen aufgepäppelt. Und man weiß, wie gesagt, keine Ahnung, ob das später noch eine Rolle spielt, wo man herkommt und wer man denn tatsächlich ist, weil das Spiel eben diesen Amnesie-Plot sofort wieder fallen lässt, nachdem es ihn aufgebaut hat. Und dann wird aber halt diese Stadt von Dämonen angegriffen, in Schutt und Asche gelegt und wir sind einer der wenigen Überlebenden.
So was.
Und müssen uns am Anfang erstmal rauskämpfen aus dieser Stadt, beziehungsweise wir sind in so Katakomben dann unter der Stadt, weil wir da landen und da müssen wir uns erstmal rauskämpfen und dann laufen wir halt den anderen Überlebenden, die sich in der Zwischenzeit organisiert haben, über den Weg. Das ist dann auch unser erstes Hauptquartier, denen ihr Hauptquartier und von dort unternehmen wir Expeditionen hin in diese Stadt rein, um eben Quests zu lösen und im übergeordneten Sinne rauszufinden, was diese Dämonen vorhaben, weil es gibt so etwas wie einen Wardstone, also einen Stein, der Gott gegeben oder Göttin gegeben früher mal gewesen ist, der diese Stadt beschützen soll und der eben verhindern soll, dass sich diese Weltwunde noch weiter ausbreitet und anscheinend wollen die Dämonen den kaputt machen oder korrumpieren und das ist jetzt das erste Ziel, was wir verhindern sollen und das ist, man hört es ja schon ein bisschen, du hast es ja auch schon gesagt, das ist eine ziemlich generische Geschichte, die ist nicht schlecht, Einige der Dämonen sind ganz witzig gemacht, aber die ist auch nicht wirklich gut. Also ich sitze jetzt nicht davor und sage, boah, ich will unbedingt wissen, wie das hier weitergeht. Vielfach ging es zumindest bislang sehr, sehr erwartbar weiter. Und auch die Figuren, die ich rekrutiert habe, gerade die Gefährten, die sind schon okay geschrieben. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass einer davon irgendwie, weißt du, so schlecht ist, dass ich den nicht mitnehmen will und so weiter. Aber die sind halt alle bislang nicht auf einem Niveau, wo die richtig guten Gefährten waren von den vorher genannten Oldschool-Rollenspielen. Also es ist alles ganz okay und es ist ganz solide und manchmal muss ich auch schmunzeln. Und der ein oder andere Gefährte ist auch ein bisschen besser als die anderen. Aber das ist nicht, auf der Ebene ist das kein herausragendes Spiel. Auf der Ebene ist das ein solides, man kann mittelmäßiges, wie man das jetzt auch immer sagen will, ein bisschen positiver oder negativer formuliert. Aber das muss man halt wissen. Also wenn man genau das sucht, halt eine originelle, total spannende Geschichte, total super geschrieben, total gut geschriebene Charaktere, dann ist das hier nicht das Spiel, das man als allererstes wählen sollte. Da gibt es deutlich bessere Spiele dort draußen. Sowas wie Pillars of Eternity 2 oder so ist in der Hinsicht deutlich stärker.
Ja, klingt nicht furchtbar, klingt zweckmäßig, klingt passend, erinnerte mich jetzt auch bei deiner Beschreibung lange Zeit 100% an den Beginn von Skyrim, also wirklich nett. Im Vorgänger gab es noch irgendwann mal noch so ein Metaspiel, so ja. Königreich-Management.
Da bin ich noch nicht.
Droht hier wieder sowas?
Ja, da gibt es das. Im Vorgänger gab es auch so ein Königreich-Management, so eine Art kleines Aufbaustrategiespiel. Hier haben wir wieder ein bisschen sowas, nämlich, dass man anscheinend Armeen aufstellen muss, um diese dämonischen Horden zurückzudrängen, also auch so einen übergeordneten Strategieteil. Aber an dem bin ich noch nicht.
Alles klar.
Das ist einfach, das muss man wissen, dass das noch kommt. Ich empfand das, ich bin mal gespannt, wie ich es hier finden werde. Ich empfand das im Vorgänger eher als störend. Weil es meines Erachtens nach das Spiel null gebraucht hätte. Ich sehe, was sie machen wollen, aber es macht das Spiel nicht besser. Jetzt bin ich mal gespannt und das wird dann in einer größeren Wertschätzung oder eben in einer Sonntagsfolge dann nochmal genauer analysiert werden, was hieraus wird. Also das gibt es auch, da bin ich allerdings noch nicht, was einem auch einfach zeigt, weißt du, so ein dickes Feature, nach 12 Stunden ist man dort noch nicht, was einem halt auch zeigt, wie viel Zeit sich dieses Spiel nimmt, auch durchaus im positiven Sinne, um ja auch ein bisschen die Welt näher zu bringen und die Figuren. Was man auch noch sagen muss, es gibt eine ordentliche deutsche Übersetzung von den halt ordentlichen Texten, also da habe ich mir so ein paar Beispiele angeguckt und konnte zur Abwechslung, gerade bei diesen Rollenspielen, die da nicht von großen Publishern kommen, sau viel Text zum Lesen haben. Da ist es schon sehr, 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 sehr ordentlich übersetzt worden. Man muss allerdings dazu sagen, es gibt keine deutsche Vertonung und auch die englische Vertonung, die ich extrem mittelmäßig finde, also die Figuren overacten alle vor dem Herrn, mit einigen wenigen Ausnahmen. Es gibt so einen Dieb, den man relativ früh kriegt, der ist so eine schöne positive Ausnahme, der funktioniert einfach auch mit dem Voice Actor, den sie machen, aber Stimmen ausschließlich auf Englisch und es ist sehr, sehr viel nicht vertont.
Ja.
Also gerade die moderneren Vertreter wie so ein Wasteland 3 oder wie auch ein Pillars of Eternity 2, die haben sich ja viel Mühe gemacht, dann teilweise auch wirklich alles zu vertonen, teilweise auch die erzählenden Texte mit einer Erzählstimme. Hier ist vergleichsweise wenig vertont und es gibt sehr viel zu lesen.
Okay, na dann. Ich denke mal, jetzt hast du die Leute ausreichend vorgewarnt, / informiert und auch ein bisschen gewertet. Eine gute Viertelstundenleistung, Herr Gebauer.
Tja, so bin ich. Wir können auch mal ein bisschen kürzer, wenn wir wollen. Ganz die Viertelstunde, aber mein Gott, das ist ja auch ein Riesenspiel. Ganz die Viertelstunde habe ich jetzt nicht hingekriegt. Ich habe so gedacht, vielleicht schaffst du es in 20 Minuten und ich hoffe, das hat so ein bisschen euch da draußen den Einblick gegeben. Für die Leute, die vielleicht noch zaudern oder die noch gar nichts davon mitgekriegt haben, ist das ein Spiel, das was für mich wäre oder nicht? Und ich würde halt immer sagen, wenn man es jetzt halt einfach mal für die Besprechung so zweiteilt, wenn einem eher das Ganze an der Mechanik und dem Umfang, viele Quests und so, und die sind alle nicht schlecht, um Gottes Willen, das soll niemand denken, das sei schlecht geschrieben, wenn einem eher an sowas liegt, wenn das ist, was man sucht und ein bisschen Micromanagement im Kampfsystem, unterschiedliche Klassen ausprobieren und so weiter und so fort, bedenkenlos kaufen. Garantiert. Ich hatte bislang auch sehr, sehr wenig Bugs im Vergleich zum ersten Teil. Also kann an der Stelle jetzt auch nichts in irgendeiner Form Schlechtes sagen. Wenn man allerdings hauptsächlich auf so eine richtig gute Geschichte steht, erstmal links liegen lassen, irgendwann im Sale einpacken und gucken, ob es was für einen ist. Das ist eine relativ klare Sache bei dem Spiel. Es hat sehr, sehr viele Sachen, die bestimmt sehr viel Spaß machen werden, sie dann in einer längeren Folge ein bisschen detaillierter zu analysieren. Aber ich glaube hier, die Empfehlung ist hier eine sehr eindeutige.
Ja, alles cool, ist nichts für mich, ich bin raus und bin dir dankbar, dass du dich für mich ins Schwert gestürzt hast.
Ach, mir macht das großen Spaß. Ja, das hat so einen schönen Flow, weißt du, das ist halt so, das ist die Sorte Spiel, die ich 6 Stunden am Stück spiele und meinen Spaß damit habe. Und wenn du mich nachher fragst, was hat denn da so viel Spaß eigentlich dran gemacht, dann muss ich wirklich genauer überlegen und in die Analyse reingehen, weil es ist nicht meistens nicht wirklich die Geschichte, es sind meistens nicht wirklich die Figuren. Also es gibt jetzt schon nach 12 Stunden Dialoge, die ich einfach wegklicke, weil ich weiß, was drinsteht, wenn ich sie kurz überfliege, und die sind mir nicht gut genug geschrieben, um sie wirklich alle zu lesen. Das meinte ich vorhin mit, wenn das ein Roman wäre, wäre das irgendwie ein 1000-Seiten-Epos, wo ich halt auch viel skippen würde, einfach weil es mir nicht gut genug geschrieben wäre, um so viel Text schlicht und ergreifend zu lesen. Aber wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann kann man das übrigens auch echt machen. Ah, dann weiß man schnell, ah, das ist der NPC XY, dessen Job ist es hier jetzt gerade, ja, okay, ja, du warst in deiner Vergangenheit, ja, du hast als Kind auf der Straße gelebt und jetzt bist du Paladin. Ja, kennen wir alles. Archetyp XY. Insofern macht mir das auch noch nicht mal was sonderlich aus. Ja. Aber ich habe trotzdem Spaß dran. Und apropos Spaß, Herr Stange, du hattest ja gar keinen Spaß mit Deathloop.
Nee. Da war ich erst abends noch wach am 13., weil ich dachte, Mitternacht wird das Spiel freigeschaltet, aber es war wohl britische Zeit, ich weiß auch nicht, woran es lag. In unserem Forum haben bereits Leute gespielt am Dienstagabend, aber ich konnte es nicht aktivieren, bin frustriert ins Bett gegangen, am nächsten Morgen aufgestanden, Deathloop, der Preload war runtergeladen und es startete nicht. Ich habe es bei Steam angeklickt, es passierte nichts, ich habe irgendwann Steam ausschalten wollen, Steam meinte, aber du musst doch Deathloop noch beenden, und in dem Moment tauchte dann auch eine Deathloop-Exe im Taskmanager auf, die aber auch nichts anderes gemacht hat, außer mir die Möglichkeit gegeben, diesen Prozess zu beenden. Lief also nicht. Ich habe dann noch alles ausprobiert, was es so an Tricks und Kniffen gibt, also die Treiber aktualisiert, Grafiktreiber, Chipsatztreiber, auch mal alle anderen Tasks im Hintergrund beendet. Ich habe die Installation überprüft, ich habe das Spiel neu runtergeladen, auf anderen Platten installiert, ich habe alle Peripherie im PC abgemacht, die vielleicht irgendwie stören könnte. Kurzum, es ging nicht und ich hatte schon dieses Bauchgefühl. Mein Windows ist jetzt schon 4 Jahre alt, das System. Es hat auch hier und da ein paar andere Macken. Ich konnte zum Beispiel Yakuza Like a Dragon nach einigen Patches nicht mehr spielen, ums Verrecken nicht. Und da war ich dann auch irgendwann relativ allein mit dem Problem. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich bei Deathloop relativ alleine bin. Das Internet war nicht voll von Leuten, die dasselbe Problem haben. Deswegen dachte ich, okay, ist wahrscheinlich auf meiner Seite, und habe deswegen gestern noch die Nuke-Taste gedrückt und meine C-Festplatte, soweit es ging, gesichert, formatiert und ein
ist brandneues gut, Herr Stange, wir haben es verstanden.
Windows aufgespielt. Es ist eine traumatische Erfahrung für mich und ich habe alle in Chrome gespeichert. Ja,
Sebastian macht eine Viertelstunde damit, wie er versucht hat, Spiel zu machen.
Ohne Scheiß, ich habe alle Passwörter in Chrome. Das Einzige, was nicht geklappt hat, ist meine Chrome-Passwörter übertragen. Deswegen bin ich gerade dabei, in jedem verdammten Dienst, wo ich angemeldet bin, meine Passwörter zu reaktivieren. Das ist alles ganz grausam. Aber gut, Deathloop, deswegen schaffen wir es wahrscheinlich nicht, dass für diesen Sonntag, höchstwahrscheinlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht, dass für diesen Sonntag als Sonntagscast vorzubereiten und durchzuspielen, weil ich einfach einen Tag verloren habe. Aber wir haben beide reingespielt, sowohl der Jochen als auch ich, haben Arcanes neuen Zeitschleifen-Shooter kurz angespielt und reden jetzt drüber.
Ja. Kurzer Bonus, sollte in 5 bis maximal 10 Minuten abhandelbar sein, weil ich glaube, wir sollten uns auch da erstmal nur kurz drauf konzentrieren, wenn wir eh schon dabei sind, ein bisschen reingespielt haben, am Sonntag noch nicht dazu kommen werden, die geplante große Folge zu machen, einfach mal zu sagen, hier, für wen ist das was, für wen ist das vielleicht nichts, worauf sollte man aufpassen. Ich glaube, den ersten Teil hast du schon gesagt, so ein bisschen implizit, denn man liest auch vielfach schlechte Reviews bei Steam, weil sehr viele Leute davon berichten, Crashes, startet nicht und Co. Derzeit würde man wahrscheinlich auf dem PC sagen, sicherheitshalber, liebe Leute, wartet nochmal auf die ersten 1, 2, 3 Hotfixes. Ja, und wenn ihr es unbedingt spielen wollt, guckt vielleicht Anfang nächster Woche rein, bevor es euch geht, wie Sebastian.
Jetzt geht's bei mir auch und jetzt habe ich auch keine weiteren Probleme, aber es ist nicht der rundeste PC-Release, auch was ich so in den Kommentaren und in den Steam-Diskussionen lese. Und ansonsten ist es eigentlich ein Roguelite-Shooter, vielleicht vergleichbar mit dem, was Returnal macht. Das heißt, wenn man in diesem Spiel stirbt und das Spiel lässt einen nicht so schnell sterben wie gedacht, dann fängt man von vorne an. Und alles ist zurückgesetzt und man verbringt sozusagen, wie bei Täglich grüßt das Murmeltier, seine Zeit als jemand, der auch so ein bisschen Probleme mit seiner Erinnerung hat, auf einer einsamen Insel mit einem bizarren 60er-Jahre-Look, mit lauter maskierten Menschen, die dir allesamt feindlich gesinnt sind. Und man hat die Aufgabe, 8 Gangsterbosse praktisch da umzubringen und auch rauszufinden, wie man das innerhalb eines Tages tun kann.
Ja, das ganze Spiel geht los. Man mit einer sehr, sehr netten Anfangssequenz, wo man gleich mal umgebracht wird von einem zu dem Zeitpunkt natürlich noch völlig unbekannten schwarzen Frau, wo man relativ schnell so ein bisschen feststellen oder so die ersten Informationen kriegen, dass das offensichtlich schon der x-te Loop gewesen ist, in dem wir uns da befunden haben. Wir müssen erstmal rausfinden, wer wir sind. Nämlich wir sind ein auch ebenfalls schwarzer Mann namens Colt. Wir haben viel mehr wissen wir am Anfang noch nicht. Wie gesagt, wir werden gleich mal umgebracht und dann kommen wir in unseren ersten Loop rein. Dann beginnt so eine Art Tutorial, das uns so ein bisschen auch erklärt, wie das mit den Loops hier funktioniert. Und dann schalten wir im weiteren Spielverlauf immer neue Hubs oder Abschnitte oder Level, diese eine Insel namens Black Reef, die eben so ein bizarres 60er-Jahres-Setting aufweist und anscheinend irgendwo in der Polarsee liegt, aber nicht sehr polarig aussieht, außer dass das Wasser anscheinend sehr kalt ist und man deswegen nicht schwimmen kann. Und man kann sich das schon ein bisschen vorstellen, auch vom Stil her, wie so einen die Welt von Dishonored halt in den 60er, in so einem bizarren 60er-Jahres-Setting. Also auch der ganze Grafikstil von seinem grundlegenden, ein bisschen, ich will nicht sagen cartoonhaften, aber sehr weich gezeichneten Look und so weiter. Das alles erinnert schon den Experten ein bisschen an Dishonored vom grundlegenden Stil, jetzt nicht dem Stil 60er Jahre oder so, sondern dem grundlegenden künstlerischen Stil, der dem zugrunde liegt. Es spielt sich, finde ich, auch ähnlich wie ein Dishonored, wenn man damals Dishonored als Shooter mehr gespielt hat oder als Meuchelmord-Simulation. Denn eins darf man nicht erwarten und an der Stelle, wer erhofft, dass er ein Dishonored 3 sozusagen bekommt in einem anderen Setting, sollte hier sofort raus sein aus dem Spiel, denn das Spiel legt auf Schleichen, man kann schleichen, aber im Gegensatz zu Dishonored legt es auf Schleichen nicht sonderlich viel Wert. Man könnte beinahe sagen, es legt eigentlich gar keinen gesonderten Wert. Das ist halt wie bei einem Far Cry, weißt du, kannst auch schleichen, um Leute umzubringen. Aber im Gegensatz zu einem Dishonored oder so, hier kann man keine Leichen verschwinden lassen oder muss gar Leichen verschwinden lassen. Die verschwinden nämlich sofort von alleine, sobald man jemanden umgebracht hat. Das ist kein Schleichspiel mehr. Das ist viel, viel mehr Shooter, viel, viel mehr Action, als es Dishonored zumindest auf der schleichenden Vorgehensweise je war. Und wer hier hofft, so einen Dishonored zu kriegen, der wird enttäuscht sein.
Ja, aber immerhin sind diese Levels jetzt keine Schläuche, durch die man sich bewegt, sondern durchaus so kleine Sandbox-Umgebungen, die von ihrer Architektur interessant aussehen und wo ich auch wirklich gestaunt habe, wie verschlungen und auf wie viele Wege miteinander die verbunden sind. Dass man also auch wirklich mit etwas Beobachtungsgabe, und das ist auch sehr schön inszeniert, mit in die Spielwelt projizierten Texten, die auch echt gut geschrieben sind und dich so ein bisschen sowohl auf den Arm nehmen, als auch dir Hilfe geben, dass man sich so seinen eigenen Weg suchen kann und auf vielen verschiedenen Routen durch diese Level oder in bestimmte Points of Interest gelangen kann und Gegner flankieren, also besagt in die Flanke angreifen kann und ähnliche Sachen und man kann Dinge hacken. Also es ist dann in dem Sinne auch noch durchaus ein Stück Immersive Sim drin, wie man so schön sagt, wo einfach bloß die Entwickler eine Art Spielplatz mit ganz vielen Systemen dir bieten und dir selber überlassen, auf welche Art und Weise du den Problemen in diesem Spiel begegnest, wo dann aber auch im selben Atemzug auffällt, dass die KI ganz schön dumm ist.
Ja, also die fand die KI bei Arcane noch nie sonderlich gut. Da hat auch, zum Beispiel Dishonored hat immer davon profitiert, dass man sozusagen die Gegner-KI im Idealfall nie getriggert hat, wenn man schleichend vorgegangen ist, weil wenn man das nicht gemacht hat, hat man schnell gesehen, was das für Vollidioten sind. Und hier merkt man es halt noch viel, viel schlimmer. Die KI ist eine Vollkatastrophe des Spiels. Was mich persönlich, also jetzt ganz persönliches Urteil, bislang auch noch gar nicht stört, man merkt es halt schon echt früh, also nach den 5 Stunden oder so, die ich schon gespielt habe, um eben mal reinzugucken, merkst du sofort, wie gruselig schlecht diese KI ist. Mhm. Aber da ich das wie einen Shooter-Spiel. Es ist ja auch First-Person, also ich spiele das wie einen First-Person-Shooter und als First-Person-Shooter macht es Laune, insbesondere auch aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Die ganze Spielwelt ist eben unterteilt in kleine Levels, die man auch ziemlich frei zwischen den Loops zum Beispiel ansteuern kann und man kann auch durchaus Geheimnisse entdecken, kleine Nebendinger entdecken, die sich dann vielleicht erst beim zweiten oder dritten Loop machen. Und was das Spiel halt null macht und was mir super gut gefällt, ist durch diese Loop-Mechanik, die ja eigentlich eine Roguelite-Mechanik ist, wie du ja vorhin schon gesagt hast, durch diese Loop-Mechanik zwingt mich das Spiel halt null, immer gleich den ganzen Level zu erkunden. Weil bei einem Dishonored oder so gehe ich natürlich immer hin und sage, jede Ecke und so, ich komme ja nur einmal in den Level. Und hier, dadurch, dass du ständig in den Level kommst, ich habe mich dann am Anfang so ein bisschen bei ertappt, dass ich trotzdem jede Ecke abgesucht habe. Und meine Damen und Herren, lassen Sie sich da den Tipp geben, wenn Sie spielen sollten, laufen Sie einfach los und machen Sie das Zeug sozusagen, laufen Sie den Questmarker nach, gucken Sie mal links und rechts so ein bisschen. Aber es gibt keinen Grund, ja, jeden Crook und jede Nanny, dieser Level, gleich beim ersten Mal abzugrasen. Man ist da noch häufig genug und man kann auch einfach sagen, weißt du, das Haus da drüben gucke ich mir beim nächsten Mal an. Und dadurch hat das Spiel ein sehr hohes Tempo, wie ich finde, ein sehr cooles Tempo. Die Dialoge sind fantastisch geschrieben zwischen Colt und seiner vermeintlichen Fragezeichen Widersacherin. Der Teil macht mir bislang immer noch durchaus Spaß. Es ist kein Dishonored, aber es ist ein spaßiger Zeitschleifen-Shooter bis dahin, bei dem ich jetzt sehr gespannt bin, was es so aus seiner ganzen Prämisse storytechnisch macht, ob es da irgendwann auf die Nase fällt oder ob es da für den ganzen Loop und vor allen Dingen, was auf dieser Insel irgendwie vor sich geht. Anscheinend wollen die da alle eine Party feiern, die nie aufhört. Keine Ahnung, also unsere Gegner und was das überhaupt für Leute sind und warum verschwinden die, wenn wir sie umgebracht haben und all sowas, wenn es daraus jetzt auch noch eine coole Auflösung gäbe. Ich glaube, dann hat das schon das Potenzial, jetzt nicht zu bestes Spiel des Jahres oder so. Ich glaube, das wird es nicht haben, aber zu einem sehr, sehr soliden, guten Spiel.
Ja, ich bin soweit auch ganz positiv angetan, denn ich mag eigentlich so Zeitschleifenspiele gar nicht, weil habe ich immer das Gefühl, das ist nichts wert, was ich tue. Also, dass wenn ich jetzt irgendwie einen Durchgang wage oder bei Roguelikes, ist es echt manchmal, wenn die nicht knackig genug sind, habe ich das Gefühl, alles, was ich hier tue, weswegen ich Returnal niemals anfassen werde, wo man eine Stunde lang spielen kann und dann ist alles vorbei und man hat im Zweifel nichts erreicht. Und hier habe ich das Gefühl, es ist erstaunlich gut am Anfang des Spiels geleitet, also schon ein Stück weit linear, wo das Sandbox-Levels sind und auch ineinander in eine Struktur gepresst, die es dir leicht macht, mit diesem Zeitschleifen Paradigma zu leben. Das zieht dem bösen Wolf der verschwendeten Spielzeit erstaunlich gut die Zähne und ich bin sehr darauf gespannt, was das Spiel dann sonst noch so macht. Und es ist halt ein Ego-Shooter, wo ich nicht den 200. in Tarnfleck und irgendwelche Ghillies-Hoods gehüllten Einzelkämpfer spiele, der mit einer M16 Leute erschießt. Das habe ich schon genug gemacht, das ist fantasievoll und schräg und unverbraucht und schon deswegen macht's mir Spaß.
Ja, eine letzte Kleinigkeit noch von mir, weil mag ja sein, dass es Leute da draußen gibt, die das genauso bei Dishonored zum Beispiel gesehen haben oder diametral anders und dann sollte das Urteil ja vielleicht ein bisschen helfen, ob jetzt im Positiven oder Negativen. Ich warte noch drauf, dass es bei der Spielwelt bei mir Klick macht. Das hat es bei Dishonored auch nie, weil es gibt zwar immer noch viel Kram, den man dann so optional finden kann, also Computer, die man hacken kann, wo man dann irgendwelche eine Art E-Mails eben in diesem 60er-Jahres-Setting und so lesen kann. Und ich habe bislang, aber wie gesagt, auch erst 5 Stunden drin, quasi noch nichts gefunden, was mich auch nur ansatzweise interessiert hat. So ähnlich ging es mir bei Dishonored auch. Also irgendwie das Worldbuilding von Arcane hat bei mir zumindest noch nie gezündet. Wer jetzt sagt, bei Dishonored war das bei mir, hat total super funktioniert, weißt du, der kann jetzt wahrscheinlich mein Urteil nehmen und sagen, ja, dann muss es auch bei Dings klappen. Weißt du? Oder eben, wem es so ging wie bei mir, der wird jetzt vielleicht an der Stelle auch nicht so glücklich damit werden. Also das ist halt wahrscheinlich einfach was, wo mein Geschmack nicht getroffen hat.
Ich bin gespannt, also ich kann es dir echt noch nicht sagen. Diese Spielwelt hat sich mir noch nicht erschlossen bis jetzt. Sie wirkt auch bis jetzt ein bisschen kryptisch, was das alles soll, wieso die Leute aussehen, wie sie aussehen, wieso es diesen 60er-Jahre-Look hat, obwohl es da Computer und Chaträume gibt. Das ist alles für mich ein Riesenfragezeichen. Auch da bin ich gespannt, wie es weitergeht, aber das sind eben Fragen, die beantworten wir ein andermal.
Genau, aber ich glaube, als Fazit könnten wir sagen, wenn Sie kein Dishonored erwarten, meine Damen und Herren, und das würde ich echt nicht erwarten, wenn Sie das nicht erwarten und wenn Sie sozusagen da der Fan eben gerade das Schleich Dishonoreds gewesen sind, der schleichenden Vorhergehensweise, dann zumindest richten Sie sich auf eine Enttäuschung in der Hinsicht an. Aber ansonsten ist das ein sehr, sehr solider Ersteindruck, den man auf dem PC aber vielleicht noch 1-2 Wochen zum Reifen geben sollte, wenn man es denn jetzt unbedingt zum Release kaufen will, bevor man so wie du erstmal den ganzen Rechner neu aufsetzen darf.
Jo, aber das war höchste Eisenbahn. Ich bin sehr zufrieden. Schnurrt wie ein Kätzchen. Die Lüfter drehen auch nicht mehr so weit auf. Es funktioniert jetzt 100% alles so wie eigentlich gedacht. Ich bin sehr glücklich. Pro Tipp zum Wochenende, anstatt Deathloop zu kaufen und runterzuladen, einfach mal alle Daten sichern und das Windows neu aufsetzen. Mehr Spannung hatte ich bei keinem Videospiel. Wirklich. Ich saß vor dem PC und war kotzübel vor Stress, als ich dann die Platte formatiert habe.
Oh Mann. Der arme Herr Stange. So, ich schmeiße sie raus, meine Damen und Herren, und auch den Sebastian Stange, denn ich muss mich ein bisschen sputen heute, aber ist ja eh nur eine Viertelstunde, die jetzt auch schon wieder, ist ja auch egal, wir haben ja auch hier noch einen Bonus hinten dran gehängt, denn ich muss mir heute Abend Dune angucken im Kino, bin sehr gespannt, Ja. Und dann im nächsten 10-Dollar-Goodie gibt es dann wieder 2 Stunden Rent. Nein, keine Ahnung. Aber weil du gerade Zeitschleife gesagt hast, denn ich hoffe, es klappt alles. Ja, aber ansonsten haben wir keinen Sonntagspodcast die Woche, denn ich habe ja just, und ich wusste gar nicht, dass das auch eine Zeitschleifenmechanik hatte, weil ich quasi nichts darum wusste, The Forgotten City gespielt. Ein eher Adventure-artiges Spiel, das mal als Skyrim-Mod angefangen hat, mittlerweile ein Standalone-Spiel ist. Ich finde es absolut fantastisch. Wird wahrscheinlich der Sonntagspodcast, Dom findet es nämlich nicht so geil.
Ah, hervorragend. Ein
goldener Sonntagspodcast. Und das hat die bislang beste Zeitschleifenmechanik, die ich je in einem Spiel gesehen habe.
Ui.
Ja.
Was
und
für ein Teaser.
Und jetzt bin ich gespannt, auch in der Hinsicht, weißt du, wie das bei Dishonored Deathloop weitergeht, weil das jetzt total unverhofftermaßen habe ich 2 Zeitschleifenspiele direkt hintereinander.
Potzblitz. Na dann.
Ich bin gespannt. Das als kleinen Teaser, meine Damen und Herren, was Sie am Sonntag hoffentlich erwartet, wenn jetzt nicht noch was schief geht. Diese Folge hier haben wir am Mittwoch aufgenommen. Am Freitag soll dann hoffentlich der Sonntagspodcast folgen. Wenn jetzt also was ganz anderes folgt, dann haben Sie mitgekriegt, dass irgendetwas hinter den Kulissen schrecklich schief gelaufen ist. Vielleicht wird jemand krank. Also es wird hoffentlich niemand krank oder so. Oder ich werde morgen beim Eintracht-Spiel in der Euroleague irgendwie von wütenden Istanbul-Fans aufgefressen. Ich weiß es noch nicht. Aber das ist der Plan, meine Damen und Herren. Und das war's mit der Doppelviertelstunde sozusagen und dem kleinen Teaser auf Sonntag. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche an dieser Stelle schon mal ein schönes, erholsames, gesundes Wochenende und wir hören uns.